Ja, guten Morgen miteinander. Habt ihr gewusst, dass Macht etwas Anziehendes hat? Weil, wenn man Macht rumliegen lässt, schwupp, ist sie weg. Darum ist es in Politik und Unternehmen ein Grundsatz, hey, lasst nicht Macht rumliegen, sonst kommt sie in falsche Hände und Macht in falsche Hände. Da muss man nur die Nachrichten lesen und dann weiss man, wie das rauskommt. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, und jetzt geht es am Sonntag auch noch um Macht. Muss das sein? Ich glaube, es ist gut, wenn es so ist, dass man über die Macht auch redet. Über die Macht der Anbetung. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum dass in der Bibel steht, dass der David ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Ist er dann besonders brav gewesen? Hat er nie einen Mist gebaut? Die Bibel beweist das Gegenteil. Grundehrlich. Was war es denn gewesen? Ich glaube, es war, weil der David ein Anbeter war. Ganz viele Psalmen von ihm beweisen das. Beweisen. Aber nicht nur Psalmen, auch ganz viele Geschichten. Und gelebte Wirklichkeit, die redet eben noch deutlicher, weder gesprochene Wort oder gesungen. Er war der Einzige vom ganzen Volk Israel, wo sich nicht nur genervt hat bis aufs Blut über die riesen Klappe, die der Goliath geschwungen hat, sondern wo bereit war, etwas dagegen zu machen. Und dann ist er ausbremst worden. Kommt uns vielleicht auch bekannt vor. Er ist ausbremst worden vom obersten Chef, also von dem, der gemeint hat, dass er der oberste Chef, vom König Saul, der gesagt hat, hey, geht's noch? Mach keinen Blödsinn, oder? Hast doch keine Chance gegen den. Und es geht, ist ja immerhin darum gegangen, welches Volk einem anderen untertan sei. Und dann lesen wir in der Bibel, dass er sich dann gleich irgendwie umstimmen hat. 1. Samuel 17. Weil der David hat schlagende Argumente gehabt. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Hey, und das hat er gemacht. Und wie? Der David ist mit seinem Bündnispartner in den Kampf gezogen. Mit Gott, dem Allmächtigen. Das war der Bündnispartner von David. Der David hat sich genervt, dass der Goliath Gott gelästert hat. Und er hat gesagt, hey, das kann es jetzt nicht sein. Und der Gott, der wird jetzt mir helfen. Und mit einem Stein hat er ihn flachgelegt, das Riesenkoloss. Ja? Das war David sein Lebensstil, auf Gott zu vertrauen, egal wie gross das Pfinde waren, wo er begegnet ist. Egal, ob sie es auf ihn oder auf seine Schafe abgesehen haben. Er hat seinem Bündnispartner vertraut. Weil Satan die Macht der Anbetung kennt und er kein Gegenmittel gegen sie hat, wird er unbedingt uns davon abhalten, anzubeten. Kennt ihr diese Situationen, wenn ihr euch vornehmt, in die Stille zu gehen? Dann kommen einem Gedanken, was man jetzt noch alles sieht und will und könnte. Unglaublich. Dann verwachen Kreativitäten so richtig. Ablenkungsmanöver. Weil Satan die Macht der Anbetung kennt, hat er Jesus alle Reiche der Welt angeboten, wenn er ihn anbetet. Wir lesen in Lukas 4, 7 bis 8. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetet, wird das alles dir gehören. Und er hat ihm vorher statt alle Reiche der Welt zeigt. Wieder, und es war eben nicht die erste Versuchung, wieder wehrte Jesus ab. Nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn deinen Gott an und diene nur ihm. Schon allein die Tatsache, dass das Reich der Finsternis ins Zittern kommt, wenn Menschen arbeiten, müsste eigentlich das für uns Christen zur Lieblingsbeschäftigung machen. Ja, lange dem Beten nicht. Ich glaube, man muss nicht verschiedene Gebetsarten gegeneinander ausspielen, weil Beten ist immer wichtig. Aber es kommt halt immer auf Motivation an. Geht es beim Gebet darum, Gott uns einen Wunschzettel zu präsentieren? Geht es darum, ihm unsere Pläne schmackhaft zu machen, mit der Bitte, er soll doch die Bitte segnen? Oder geht es darum, dass wir erkennen, was für Wünsche das Gott an uns hat? Und was seine Pläne sind, damit wir die tun können. Damit wir das tun können, was er segnen will. Es klingt sehr ähnlich, aber es ist ein riesen Unterschied. Und der grosse Unterschied ist das, hey, wer ist der Chef in dieser Angelegenheit? Wenn wir unsere Pläne und Wünsche einfach umsetzen wollen, dann sind wir die Chefin. Und erwartet dann noch den Segen von oben, weil wir irgendwo wissen, dass wir ohne auch ein Problem haben. Und das andere ist noch vielversprechender, wenn Gott der Chef sein darf. Anbetung ist die stärkste Waffe gegen die Macht der Finsternis. Und in der Bibel steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Weil die Menschen, die anbeten, ganz auf Gott ausgerichtet sind. Mit Anbetung tun wir eigentlich unser geistliches Immunsystem gegen Versuchungen trainieren. Und ich bin überzeugt, dass die grössten Siege der Weltgeschichte nicht durch Armeen bewerkstelligt worden sind, sondern durch Anbetung. Vor seinem grössten Sieg hat Jesus angebetet und die Jünger haben geschlafen. Anbeter befinden sich in der Gegenwart Gottes. Es sind am Anfang des Ukraine-Krieges, bald ein Jahr her, eindrückliche Bilder kursiert von Menschen, die in U-Bahnen unten Lieder gesungen haben, Anbetungslieder, während dem oben die Bomben gefallen sind. Ich glaube, die Siege werden dort rum. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung? Das ist natürlich Theorie. Weil erstens sind Grenzen fließend und zweitens sollte sowieso jeder Lobpreis in die Anbetung führen. Im Lobpreis, da tun wir eigentlich Gott loben für seine Taten. In der Anbetung tun wir ihn anbeten für das, was er ist, für das, wie er ist. Der Lobpreis in der Theorie wird aus der Seele geboren, Anbetung aus dem Geist. Es ist aber beides eben nicht falsch. Im Lobpreis sind unsere Gefühle vor allem angesprochen. Anbetung führt in die Hingabe. Eine gewagte Aussage, Lobpreis ist eine Handlung, Anbetung sollte zum Lebensstil werden. Und wir sehen da beim David, das war ein Lebensstil. Weil sonst hätte er die Hose voll gehabt, wie alle anderen auch, wie all seine Brüder und die ganze israelische Armee. Aber nein, er hat mit anderen Dimensionen gerechnet und hat können sagen, so, ich mach's. Weil er gewusst hat, dass nicht er es machen muss. Anbetung wird unseren Charakter beeinflussen, unser Sein. Ich habe das selber probiert. Ich habe manchmal so gemerkt, oh, heute bin ich nicht gut drauf. Oder ist, ja, hat mich alles ein bisschen angehackt und so. Und ich dachte, ja, ist vielleicht ein Tag zum Vergessen und so. Aber wenn man dann in die Anbetung geht, dann sieht es völlig anders aus. Dann ist der Tag gerettet. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, steht: Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Hören wir vielleicht nicht gern, aber ist Realität. Und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Unentschieden. Schaut, schon der Fußball beweist, unentschieden ist Mist. Da werden nur 2 Punkte verteilt. Bei einem Sieg 3. Also schauen wir, wenn wir auf die Siegerseite kommen. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Oder der David hat es im Psalm so gesagt: Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Und das reines Herz wiederum ist eine Frage von dem Motiv. Und eben auch bei der Anbetung können wir es aus falschem Motiv machen. Berechnend. Ja, wenn wir jetzt so Zeit nehmen für die Anbetung, dann macht Gott sicher das. Also Gott als Selecta-Automat. Ihr kennt doch die Automaten, oder auf den Bahnhöfen. Da hat es eine Auswahl, darum vielleicht Selecta, eine Auswahl von Getränken und Knabberzeug drin. Und wenn man den richtigen Betrag eingibt und dann am richtigen Ort drückt, dann kommt genau das raus, was man will. Und manchmal haben wir so ein Selecta-Syndrom als Christen. Wir haben dann das Gefühl, das geht bei Gott auch so. Funktioniert aber im Fall nicht. Gott sei Dank nicht. Er ist souverän. Schriftgelehrte sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, du, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot? Dann hat Jesus ihnen gesagt, Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und Jesus hat zu anderer Stelle dann erweitert, hat gesagt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und denken vielleicht ja Selbstliebe, hey, haben wir das nicht ändert zu viel auf der Welt? Ist vielleicht ein bisschen schlecht verteilt? Aber es hat ganz viele Menschen, auch Christen, die sich selber fast nicht ausstehen können. Und das ist kein Kompliment gegenüber dem Schöpfer. Und wenn wir den Umkehrschluss noch machen, wenn das das wichtigste Gebot ist, weil Christen tun ja immer gerne Sünden so kategorisieren, oder? Welche sind jetzt schlimme Sünden und welche sind so Kavaliersdelikte und so. Und die schlimmsten Sünden sind ja eh die, die andere machen, wo man selber gerade weniger Probleme hat. wenn das wichtigste Gebot ist, dann ist es ja auch die grösste Sünde, das Gebot zu übertreten. Und wenn das Gebot von der Liebe zu Gott, von der Liebe zum Mitmensch und von der Liebe zu sich selber das wichtigste Gebot ist, dann sind wir uns plötzlich alle einig, hey, wir hocken im gleichen Boot. Wir müssen nicht mit Steinen um uns rühren, weil wir im Glashaus sitzen. Der David hat gesagt, im Psalm 84, Vers 3, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Hey, kennst du etwas von dieser Sehnsucht? Kennst du etwas von dem Jauchzen? Wenigstens punktuell. Vielleicht denkst du, ja, wenn Gott mir so den und den Wunsch würde fühlen, dann würde ich ihn schon anbeten. Falsche Reihenfolge. Weil das Problem ist, wenn wir nicht auf Gott ausgerichtet sind, dann haben wir Wünsche, wo Gott darüber nur den Kopf schütteln kann. Wenn wir aber arbeitet und auf Gott ausgerichtet sind, dann ändert sich auch unsere Wünsche und dann werden wir Wünsche haben, die dem Willen Gottes entsprechen, die er noch so gerne erfüllt. Anbetung kommt vor dem Sieg. Und da gibt es eine ganz spannende Geschichte im Alten Testament. 2. Chronik 20. Da lesen wir, wie der König von Juda, der Josaphat, gegen die Ammoniter in den Krieg gezogen ist. Und dann hat Gott ihm angewiesen, einen Anbetungstrupp vor das Heer anzustellen. Sänger. Hey, hallo. Was ist das für eine Kriegsführung? Also, vielleicht haben sich die anderen dann krank gelacht, aber es ist nicht alles so gelaufen. Wir lesen jetzt einmal 2. Chronik 20, 21 und 22. Diese, die Sänger, zogen vor dem Heer aus und beteten Gott an und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und jetzt müssen wir hören, was passiert ist. In dem Augenblick, in dem die Sänger mit Jubel und Lobgesang anfingen, die Herrschaft Gottes zu verkündigen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Ammoniter. Hey, das Volk Israel hat angebetet und Gott hat die Arbeit gemacht. So viel zum Thema verlorene Zeit. Das hat früher funktioniert. Und das funktioniert auch heute noch. Weil Gott hat sich nicht geändert. Er ist der gleich gestern, heute und morgen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ist schon ein paar Jahre her seither, oder? Es ist auch schon 2000 Jahre her seit dem Wunder, das Jesus tun hat. Vielleicht leidest du darunter, dass das eine oder andere Wunder, das du erbeten hast, nicht eingetroffen ist. Oder vielleicht hast du das Gefühl, hättest du überhaupt noch nie ein Wunder erlebt. Wir haben ein Frühgebet, eine Gruppe, wo wir uns jede Woche treffen. Und dort tun wir eigentlich nur arbeiten. Eine Stunde lang arbeiten. Und im letzten September sind wir auch ins Frühgebet und am Tag vorher hat es mich irgendwie verwutscht am Bein. Ich habe vermutet, das sei eine Thrombose, weil ich schon ein paar von denen hatte und wusste, wenn ich so eine habe, dann bin ich etwa 2 Wochen lang relativ schlecht zu Fuß. Und ein paar Tage darauf sind wir aber mit den Teenies von der Gemeinde ins Wallis. Und ich habe noch eine Wanderung geplant mit ihnen. Und habe gedacht, das ist jetzt aber etwas Schlechtes. Und als ich dann so eingekumpelt bin, da, beim Frühgebet, hat jemand gesagt, du, das geht jetzt aber gar nicht. Und dann haben da Freunde gebetet für das. Und ich bin so am Tisch gesessen. Und währenddem die gebetet haben, ist mein ganzes Bein warm geworden. Ich habe auch nicht gewusst, was das heisst, weil im Sitzen ist es relativ gut gegangen. Das Aufstehen war manchmal blöd. Vor allem nach einer Stunde Sitzen ist es dann ganz hässlich geworden. Ja, nach einer Stunde bin ich aufgestanden und habe praktisch nichts mehr gemerkt. Und am Abend habe ich denen, die im Gebet sind, ein WhatsApp geschrieben und habe geschrieben, hey Gott, mach ganze Arbeit. Es hebt an. Ja, und am Freitag sind wir ins Wallis gegangen mit den Teenies und am Samstag auf die Wanderung. So viel zum Thema Wunder. Ich lebe es auch nicht am Laufmeter und ich hätte schon verschiedene gern gehabt, wo Gott gesagt hat, du, vielleicht musst du noch ein bisschen warten. Ja, er ist souverän. Vielleicht kennt ihr die zwei, Paulus und Silas, im Gefängnis. Früher hatten sie ja da so Holzpflöcke, dass sie nicht fortrennen. Und in dieser Situation waren sie. Und wir lesen in der Bibel, in Apostelgeschichte 16, um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Nicht geflüstert. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Hey, die haben voll geworshippt. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösen sich. Hey, Anbetung hat Sprengkraft. Anbetung sprengt Ketten. Und zwar heute noch. Ketten, die einem gefangen nehmen. Ich habe so gewisse, so saumässig blöde Gewohnheiten, auch erst nachhaltig können überwinden. Durch Anbetung. Also ich habe dann gemerkt, dass sie dich regelmässig Anbetungszeiten machen, dass ich da viel weniger auf die Nase fliege. Oder noch ein Beispiel. Okay, jetzt. Ja, weißt, es ist scheinbar ist die Foto rausgekommen. Ja, no. Das ist kein Problem. Jesus hat, als er durch Samaria gezogen ist, am Jakobsbrunnen eine Frau getroffen. Und hat die Frau gefragt, hey, gibst du mir bitte ein bisschen Wasser? Und die Frau war völlig irritiert, weil ein Jude bittet von einem Samariter nichts. Und schon gar nicht ein jüdischer Mann von einer samaritischen Frau. Und sie sind ins Gespräch gekommen und Jesus hat sie konfrontiert mit ihrer nicht ganz einfachen Lebensgeschichte. Trotzdem hat sie sich noch auf eine theologische Diskussion mit Jesus eingelassen. Über das Thema Anbetung. Johannes 4. Sie sagt, kannst du mir eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit wird, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil kommt von den Juden. Jesus persönlich, ja. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Und die Zeit ist definitiv seit Pfingsten da. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Im Wallis unten steht die grösste Satellitenbodenstation der Schweiz. Ursprünglich hat Swisscom die gebaut. Und sie haben das gebraucht, weil damals hat man Satellitentelefonie nur mit so Riesenschüsseln machen. Die ältesten und grössten haben einen Durchmesser von 30 Metern. Und jetzt, die neueren sind immer kleiner geworden. Swisscom braucht sowieso nicht mehr. Die haben jetzt so kleine Satellitenschüsseln auf Hochhäuser und haben dann das Ganze den Amerikanern verkauft. Und seither ist top secret, was da überhaupt läuft, was da für Signale kommen, auf welche Satelliten die Schüsseln ausgerichtet sind. Aber die Schüsseln müssen genau auf den Satellit ausgerichtet sein, wo sie das Signal von ihm empfangen wollen, sonst funktioniert es nicht. Und die können uns über Anbetungen so vieles sagen. Da hat es riesige Motoren, nicht weil die Satelliten die ganze Zeit ändern, die sind geostationär, das heisst, die drehen sich in der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde. Und, aber trotzdem müssen eben die immer ganz genau können eingestellt werden. Und im schlechtesten Fall, bei einem starken Föhnsturm im Wallis, müssen sie flachgestellt werden, weil sonst fängt es an, Zeug zu verwürgen. Also die Schüssel, die werden uns eigentlich, wenn wir sehen, wir gerade an die Schüsseln über, ist nichts Schönes, aber es wird einem zu predigen. Weil sie tun uns die Frage stellen, hey, von wem oder woher willst du das Signal empfangen? Welche Stimme willst du hören? Und die Frage müssen wir beantworten. Was für Stimmen, dass wir hören wollen? Wie die Säben hören wir dann? Ich habe mir die Frage gestellt und gesagt, hey, das Einzige, was mir etwas bringt, ist das Reden Gottes hören. Ich will die Stimme von seinem Geist hören. Also muss ich mich auf ihn ausrichten. Hat zwar nicht so riesen Motoren, aber einen entscheidungsfähigen Geist, den der Schöpfer uns allen gegeben hat. Und die Entscheidungsfähigkeit ist auch das, was uns von den Tieren unterscheidet. Und mit Anbetung, das ist die effizienteste Art der Ausrichtung. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber hey, wie betet man denn an? Mit welchen Worten betet man an? Ihr Lieben, wenn man irgendwo das Wort findet für die Anbetung, dann im Wort Gottes. Es ist im Fall voll davon. Ich mache euch nachher noch ein Angebot. Aber jetzt habe ich gedacht, genug der Theorie. Ich würde vorschlagen, wir machen die Predigt miteinander fertig mit der Anbetungszeit. Und ich habe Bibelverse zusammengestellt, wo wir miteinander werden lesen. Sie sind zum Teil ganz leicht umformuliert. Und das hat einen Grund. Ich sage ein Beispiel. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der Anbetungssprache heisst dann das, Jesus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Das wollen wir proklamieren. Weil wir beten Jesus nicht an, weil er gesagt hat, er sagt das, sondern weil es tatsächlich ist. Weil gesagt wird sehr vieles. Und bei der Anbetung ist es so, eigentlich macht man Anbetung so, wie in einem der Schnabel gewachsen ist. Also in seiner Muttersprache. Ist am wirkungsvollsten. Und ich kann euch sagen, es macht einen Unterschied, ob man Vers einfach auf Hochdeutsch ablesen oder ob man es in unsere Muttersprache übersetzt. Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen eine Überforderung, ab für den Anfang. Aber für also die ganz persönliche Anbetung, ich kann euch sagen, es geht noch mal mehr unter die Haut. Und ihr dürft mitlesen. Ihr dürft auch still über euer Gala. Anbetung hat immer eine Wirkung. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Jesus, du bist das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten, ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen, alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige und wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Zu ihm kann ich fliehen. Er rettet mich aus Gewalt. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne dich kann niemand zum Vater kommen. Jesus, du allein bist die Tür. Wer durch dich zur Erde kommt, wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Gott ist weise, stark und mächtig. Wer hat sich je erfolgreich gegen ihn gestellt? Ja, das steht fest. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gebühren unserem Gott für immer und ewig. Jesus, Du bist das Brot, das uns dieses Leben gibt. Jesus, du bist das Licht für die Welt. Wer dir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Jesus, du bist der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus, du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Dich beten wir an. Amen. Und die Mächte von der Finsternis sind immer noch am Zittern. Ich mache jetzt noch ein Angebot. Mich hat das so gepackt mit der Kraft von diesen Anbetungsversen, dass ich eine Broschüre zusammengestellt habe mit all denen und noch viel mehr Versen. Mittlerweile bin ich schon am zweiten, weil ich in der Bibel lese. Ich begegne immer wieder Vers, wenn ich muss sagen, hey, wow, so machtvoll. Und das Angebot ist das, die hinten auf dem Tisch liegen etwa 50 so Büchli. Und ihr dürft eins mitnehmen. Vielleicht ein paar zusammen eins, weil zusammenarbeiten ist im Fall super. Ist neue Therapie. Dazu an. Und lasst euch darauf ein. Versucht es. Richtet euch auf Gott aus. Ich sage euch, Anbetung hat Macht und sprengt heute nach hinten. Ich wünsche euch eine abenteuerliche Reise.